Ja, wir hatten ja in letzter Zeit Predigten auf Basis des Johannesevangeliums. Wir haben eine Predigtserie begonnen. Heute werden wir die Predigtserie ein bisschen unterbrechen aufgrund der Thematik, aber so hundertprozentig unterbrechen werden wir die Reihe aus Johannes nicht, sondern wir werden einen Abschnitt aus dem späteren Kapiteln von Johannes Evangelium heute vorziehen, der irgendwie zu dem Thema passt. Der Abschnitt ist aus dem 15. Kapitel und vielleicht schauen wir uns zuerst einmal an, ja, was steht dort in dem Bereich im Johannes Evangelium. Ja. Wir haben einen recht großen Abschnitt, ja, von 5 Kapiteln, Kapitel 13 bis 17. Und diese Kapitel beschäftigen sich alle mit dem letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Also 5 Kapitel, das ist fast ein Viertel des ganzen Johannesevangeliums, beschäftigt sich nur mit ein paar Stunden im Leben Jesu. Und es sind da sehr bekannte, sehr wichtige Sachen drinnen. Es beginnt im Kapitel 13 mit der Fußwaschung, sehr bekannt, und dann geht es weiter mit der Beziehung der Jünger untereinander, oder der Christen, könnte man sagen. Und da gibt es ein paar ganz bemerkenswerte Sachen. Das Mahl übrigens, ja, Fußwaschung, ja, das ist ja nach dem Mahl, das wird im Johannesevangelium nur ganz kurz erwähnt. Und dann ist das die Beziehung der Jünger untereinander. Und da ist das Stichwort, ihr seht es schon, die Liebe. Er sagt zum Beispiel: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Oder er sagt: Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Oder noch ein Beispiel, es gibt nur mehr, aber das soll genügen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Interessanter Aspekt, kann man darüber nachdenken, kann man das befehlen, einander zu lieben. Jesus macht das. Und am Ende dieser Kapitel, Kapitel 17, Gebet. Jesus betet für seine Jünger, Jesus betet für die Kirche. Dazwischen aber fehlt noch was. Ja. Da spricht er an, wie wird es den Jüngern, wie wird es den Christen in der Welt gehen. Und da ist ein Stichwort, ja, der Hass. Der Hass der Welt. Und wir haben schon in den Beispielen und in den Gebetsanliegen und in den Berichten, ja, genug davon gehört, ja, wie sich dieser Hass auswirkt auf die Christen. Und das passt zum heutigen Thema. Und wir schauen uns einen Abschnitt an. Im 15. Kapitel, Vers 18, beginnen wir und schauen dann bis zum 16. Kapitel, Vers 4. Und ich habe da so ein Sprichwort dazu noch genannt oder aufgeführt: Wieder her, so's geschehe. Ich glaube, das kennt man. Und es beschreibt ganz einfach, so wie es Jesus ergangen ist, so kann es auch uns ergehen. Und schauen wir uns jetzt diesen Text einmal an, diese paar Verse, und lesen wir uns das durch. Wie gesagt, Johannes 15, 18. Da heißt es: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe: Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt werde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Und es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn die Stunde gekommen ist, daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Der Hass der Welt. Wie zeigt er sich? Wir haben die Beispiele gehört, ja. Repressalien verschiedenster Art, Verfolgung, ja. Marter, Qual und Tod. Das Spektrum ist groß, das hier die Verfolgung und der Hass zeigt. Man könnte aber sagen, das ist schon eine sehr brutale Form, eine heiße Form des Hasses. Es gibt aber auch, ich möchte sagen, eine etwas abgemilderte Form, eine kalte Form. Die ist vielleicht eher bei uns in Europa anzutreffen. Es wird nicht so offen gezeigt oder gesagt, aber weil so kalter Hass, viele Menschen zeigen dem Glauben und den Christen die sprichwörtliche kalte Schulter. Das berührt sie nicht, das tangiert mich nicht. Du kannst so glauben, was du willst, aber für mich ist es nichts. Oder man wird ganz einfach ignoriert. Oder wie es im Österreichischen heißt, nicht einmal ignoriert. Ja. Noch schlimmer. Ja. Das kann uns passieren, wenn man klar sich zum Glauben und zu Jesus bekennt. Man hört sich das an, aber ja, vielleicht hinterrucks, ja, hinten herum sagt man, das ist ein Spinner. Ja, der, ja, ist so. Ne? Oder dann hört man wieder, ja, das sind die sind ja so fundamentalistisch, das klingt schon ein bisschen negativ. Ja. Und wenn man bestimmte Themen vertritt oder halt sich aus der Bibel heraus manche Stellungnahmen holt, ne, dann ist, wird man gleich als homophob oder vielleicht als frauenfeindlich abgestempelt oder als rechts oder sonst irgendwie eingeordnet. Das könnte uns passieren. Ja. In anderen Ländern, wie wir heute gesehen und gehört haben, da ist es noch viel schlimmer und es ist gut für diese Menschen zu beten und für die, die helfen. Aber warum ist es so? Warum ist es so? Und Jesus sagt da gleich am Anfang einen Grund, ja. Warum ist es so? Und was ist da passiert? Und Jesus sagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, sie hat mich schon vorher gehasst. Zuerst war es Jesus, der das Ziel des Hasses war. Und dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, lesen wir im Vers 21. weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Der Hass der Welt errichtet sich zuerst auf Jesus. Und dadurch trifft er auch all jene, die ihm folgen, die ihm glauben und die mit ihm verbunden sind. Deshalb heißt es auch hier, der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Oder auf gut Deutsch, wieder her, so ist geschehen. Wenn es Jesus trifft, dann wird es uns auch treffen. Oder es kann uns auch treffen. Zum Glück erleben wir ja diese harte Verfolgung bei uns nicht. Aber wir sollen uns nicht wundern. Warum ist es so? Die Gründe, warum sind die Menschen so? Und Jesus sagt hier, Vers 22, wenn ich nicht gekommen wäre und nicht und zu ihnen geredet hätte, dann hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand. Ja, natürlich heißt das nicht, dass die Angesprochenen da so fehlerlos oder sündlos wären. Aber irgendwie die Begegnung mit Jesus, die trennt, wie sagt man, die Spreu vom Weizen. Jesus deckt auf. Ja. In Gegenwart von Jesus, da werden die Fehler bewusst. Da wird die Sünde klar. Und das halten die Menschen eben oft nicht aus. Jesus ist der große Aufdecker. Ja. Da gibt es dann keine Entschuldigung mehr. Und Jesus geht jetzt weiter. Er sagt, wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Und wir sehen hier wieder einmal diese Einheit. Gott der Vater und Jesus, Gott Sohn. Wer mich hasst, der hasst den Vater. Man kann nicht sagen, ja, ich glaube Gott, ich liebe Gott, aber Jesus ist mir wurscht. Jesus sagt das sehr deutlich. Wer mich hasst, hasst auch den Vater. Wer mich ignoriert, ignoriert auch den Vater. Und Jesus spricht auch die Werke an, die er getan hat. Vers 24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Was hat Jesus nicht alles gemacht und für Taten und Wunder vollbracht? Wir lesen es in den Evangelien. Und am Schluss des Johannesevangeliums steht, das ist ja gar nicht alles, was da in den Evangelien steht. Es war noch viel mehr. Jesus hat gezeigt, was er für eine Liebe hat für die Menschen. Und trotzdem begegnen ihm viele mit Hass. Warum ist es so? Wieso ist es heute noch so? Die Texte der Evangelien, es gibt kaum alte Texte, und ich behaupte mal, es gibt keine alten Texte, die so gut belegt und überliefert sind wie die Evangelien. Alle anderen historischen Texte, die sind viel, viel jünger, die bekannten Abschriften. Und trotzdem, ja, ist es so schwer, dem zu glauben. Ja, natürlich, es begegnet uns in den Evangelien natürlich auch ein anderer Anspruch. Aber es ist Tatsache, dass der Mensch sich entscheiden kann. Jesus oder nicht. Ja. Zeige ich Jesus die kalte Schulter, interessiert mich das nicht. Oder lasse ich mich drauf ein. Und Jesus ist unschuldig. Wir wissen das. Und ihn trifft trotzdem der Hass. Und das war an dem letzten Abend mit seinen Jüngern und 24 Stunden später, da hat sich dann der Hass schon voll entladen gehabt. Ja, da war er schon im Grab nach furchtbaren Leiden am Kreuz. Ja, er spricht vom Vater, der Jesus. Er sagt, ja, wer mich hasst, hasst den Vater. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Jetzt kommt der Heilige Geist langsam ins Spiel. Vers 26. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Ich habe das schon bemerkenswert gefunden. In diesen paar Versen kommen alle drei Personen Gottes vor. Ja, die Dreieinigkeit, Vater, der Sohn, der Geist. Der Geist, der vom Vater ausgeht und von Jesus gesendet wird. Er ist der Zeuge. Steht da, der Geist wird von mir zeugen. Und wir denken manchmal, ja, wir sind unterwegs und der Heilige Geist ist unser Beistand, sozusagen unser Assistent. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Es heißt ja hier, der Geist zeugt. Das ist das Erste, was da steht. Der Geist ist der Zeuge. Auch wir zeugen, steht auch hier. Aber wir sind eigentlich die Assistenten, würde ich sagen, des Geistes. Der Geist ist der, der zeugt. Und er wird Zeugnis ablegen. Was können wir erwarten, wenn wir Jesus nachfolgen? Jesus spricht Klartext. Er verheimlicht uns nichts. 16, Vers 1, heißt hier, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Oder andere Übersetzung, damit ihr nicht Anstoß nehmt. Man könnte auch sagen, Jesus sagt, ich habe euch keine Falle gestellt. Ja? Kommt zu mir, alles super. Ja? Steht nicht da. Wenn die Welt mich hasst, dann wird sie auch euch hassen. Steht da. Er zeigt auf, ja, Nachfolge, die kann manchmal einen hohen Preis fordern. Die kann einen hohen Preis fordern. Jesus ist ganz ehrlich zu uns. Und am heutigen Sonntag der verfolgten Kirche haben wir ja da Beispiele schon gehört, wie es Menschen, wie es Geschwistern in anderen Ländern geht. Das kann so weit gehen, dass man das mit dem Leben bezahlt. Bis heute noch. Und das jetzt hat sehr bald angefangen. Er hat ja in dem Text, lesen wir ja, sagt, das kann so weit gehen, dass sie euch töten und die glauben noch, Gott einen Dienst zu erweisen. Irgendwer hat schon vom Stephanus geredet, ich glaube, der Christian, oder? Ja. Der Stephanus, da sagt man, der erste Märtyrer. Und da haben die Menschen schon geglaubt, ja, das muss ausgerottet werden, der Mann muss sterben, was der zu sagen hat. Und der Saulus, der hat das schon damals befürwortet und hat dann weiter noch die Christen verfolgt. Und er hat geglaubt, er tut was Gutes, er tut Gott einen Gefallen dabei. Und das ist so geblieben. Im Neuen Testament werden uns mehrere Fälle berichtet und es dauert an. Wir kennen die Kirchengeschichte, 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und es ist auch eine Geschichte der blutigen Verfolgung. Sogar innerhalb der Christenheit, wo manche geglaubt haben, die Leute haben kein Recht mehr zu leben. Kann man sich nicht vorstellen, kann man nicht wirklich nachvollziehen. Aber so war es. Und so ist es dann teilweise bis heute. Ich möchte aber eines sagen, das Zeugnis der Christen, das Zeugnis der Gläubigen ist nicht umsonst. Wir sehen es einerseits daran, dass auch in diesen Ländern, wo schwere Verfolgung herrscht, wo schwere Verfolgung herrscht, die Zahl der Christen oft nicht abnimmt, sondern zunimmt. Wie gibt es das? Und es ist aber so. Ja. Die sind wirklich Zeugen des Glaubens. Ja. Sie beweisen in gewisser Weise, ja, dass da was Wahres dran ist. Natürlich muss man sagen, es kann manchmal lang dauern. Ich glaube, viele Werte, die wir heute genießen und Freiheiten, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, hätte es die ohne die Bibel gegeben? Ich glaube nicht. Ja. Schauen wir in der Welt herum. In welchen Ländern gibt es Glaubens- und Gewissensfreiheit, die nicht eine christliche Basis haben? Ich habe nur wenig gefunden auf der Landkarte. Ganz wenig. Und warum ist es so? Weil viele Leute geglaubt haben und manche haben gekämpft, ja, bis aufs Blut um diese Freiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Leute haben auswandern müssen. Manche haben es mit dem Leben bezahlt. Dieser Kampf um die Freiheit des Glaubens und des Gewissens. Aber auch wenn es lange gedauert hat, wir sind jetzt die Nutznießer dieser Kämpfer, die vielleicht sogar, die viel verloren haben, vielleicht sogar das Leben. Aber letztendlich hat sich das durchgesetzt. Ja, heute ist der Sonntag der verfolgten Kirche. Und wir haben schon gebetet und viele andere Anliegen gäbe es zu nennen. Und ich möchte euch ermutigen, ja, es gibt von dieser Organisation Open Doors, da gibt es ständig neue Informationen. Man kann immer auf die Homepage schauen, da gibt es jeden Tag ein anderes Anliegen aus einem bestimmten Land. Da kann man beten. Und das Gebet wird denen helfen, die dort in Bedrängnis sind. Man kann auch so kleine Broschüren anfordern, wenn man nicht unbedingt immer im Internet schauen will. Es gibt es auch gedruckt. Also da können wir wirklich helfen. Und zum Schluss möchte ich ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium noch zitieren, wo Jesus sagt, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und das beten wir für uns hier in Österreich, dass die Kirche bestehen bleibt und wächst, und das beten wir für die verfolgte Kirche. Amen.